Sportfreunde, aufgepasst. Es ist Sonntag, der 22. Februar. Heute startet der letzte Wettkampftag der diesjährigen Olympischen Winterspiele. Und Matthias, es fällt uns wahrscheinlich schwer, es nur auf den letzten Tag zu begrenzen. Weil, what a hell of a ride war das denn bitte?
Ja, also du meinst jetzt die kompletten Spiele, natürlich für uns erstmal. Danke an alle, die zugehört haben, ne? Und die uns hier regelmäßig lauschen, morgen für morgen. Jetzt ist schon wieder Sonntag und wenn du über Hell of Ride sprichst, dann spreche ich nicht nur über die vergangenen 17 Tage oder für uns ja noch ein paar mehr mit Vorbereitungen und allem, was dazugehört, sondern auch über die letzten Stunden.
Ja, das kann man nur sagen. Erstmal, wir machen es wie immer. Vielen Dank an die Sparkasse für die Unterstützung. Wir nehmen auf 22.30 Uhr, gestern Abend, wenn ihr das hört, vor dem Medal Walk von Laura Nolte, Deborah Levy und natürlich Lisa Buckwitz und Nele Schuten.
Nele Schuten, genau. So rum. Und noch ein toller vierter Platz natürlich auch, müssen wir auch sagen. Ganz großartig von Lisa Buckwitz und Thalia Prepins. Also das war natürlich wieder einmal, ich habe es ja in der letzten Folge schon gesagt, Wir sind Bob. So, Punkt.
Wir sind Bob, der Eiskanal gehört uns. Ich weiß gar nicht, wir bräuchten mal einen Medaillenspiegel aus dem Eiskanal. Mhm. Ich glaube, da...
Ja, gefühlt, nimm mal den deutschen Medaillenspiegel. Warte mal, minus Philipp Raimund, minus Daniela Mayer, minus Bronze in der Staffel.
Biathlon. Und zweimal immer Eicher.
Und zweimal immer Eicher.
Dann haben wir es.
Dann haben wir den Medaillenspiegel
aus dem Eiskanal. Und ich glaube, im Eiskanal hat sonst nur die Briten und im Rodel-Doppelsitzer...
Ja, die Briten, die Amerikaner jetzt natürlich,
genau, ne? Stimmt. Mit Bronze. Monobob auch noch.
Monobob auch, richtig.
Na gut, wir sind, also, ja, aber wahrscheinlich.
Also, er ist schon sehr schwarz-rot-gold.
Und
ein bisschen Englisch spricht.
Wir haben ja heute noch einen Wettkampf.
Ja.
Der letzte Wettkampf aus deutscher Sicht findet heute im Eiskanal statt.
Genau.
Und zwar der Viererbob der Männer geht nochmal an den Start und wir stehen verdammt gut. Das kann man schon sagen.
Davor habe ich wirklich Gänsehaut. Ich meine, das ist bei allem, was wir im Eiskanal gesehen haben, ist ja die Königsdisziplin. Ne? Und nach den ersten Läufen haben wir wieder die Situation 1, 2 und 3. Es ist der große Dreikampf der Generationen. Zum einen die eine Generation mit Francesco Friedrich, aktuell auf der 2, Hansi Lochner auf der 1 und dann eben, ich sage es ganz liebevoll, weil ich sie sehr schätze, der Nachwuchs, die Young Guns im Bob, Adam Amour und Co. Ganz fantastisch, was sie bisher gezeigt haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Eiskanal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe mir nochmal heute ein paar Bilder angeguckt, auch von anderen Bahnen. Nicht nur St. Moritz zum Beispiel. Ich habe mir Altenberg nochmal Rennen angeguckt. Ich habe mir Winterberg Rennen angeguckt. Weil das Ding hier in Cortina, das ist schon sehr eng.
Ja, habe ich auch das Gefühl. Es gibt ja beim Viererbob ist dann sowieso so, aber beim Zweierbob gibt es ja manchmal so Kanten, die musst du mitnehmen. Und das sind hier in Cortina schon sehr viele, muss man sagen.
Und hier ist auch viel Holz im Spiel.
Genau, es ist eng, also auch nicht nur eine enge Bahn, sondern vielleicht, ich weiß nicht, wie man das sagt, aber sie ist auch nicht so hoch.
Genau, Francesco hat das erzählt beim Medal Walk vom Zweier. Da hat er auch gesagt, dass bei ihm einmal das Problem war, ich glaube, es ist Kurve 4 oder 5, da geht es richtig hoch ins Holz, das hat er auch voll getroffen. Und das mir kommt dieses Ding auch sehr eng vor. Und wenn man dann im Vergleich, wie gesagt, YouTube hilft da ja, ich habe mir das heute nochmal angeguckt, St. Moritz natürlich ein Traum, diese Natureisbahn, ja, keine
immer
Frage,
schön, immer
ganz
schön.
Anders. Aber irgendwie, diese Bahn ist, glaube ich, sehr schwer zu fahren. Ich meine, was rede ich? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nur, wir entwickeln ja alle, und das finde ich so schön, auch während dieser Olympischen Winterspiele, wir entwickeln alle so ein gefährliches Halbwissen.
Ja, das stimmt.
Und dann atmet man schwer mit. Und jetzt diese Kurve. Es geht euch wahrscheinlich zu Hause genauso. Aber ja, das ist... Es ist ein Hammer und es ist, glaube ich, heute noch einmal das volle fahrerische Können aller gefragt. Der beste Fahrer ist laut Expertenmeinung Hansi Lochner. Der beste Arbeiter, der härteste Arbeiter ist Francesco Friedrich, wenn man auch mal diese Karriere insgesamt sieht. Wahrscheinlich ist es der Zweikampf um Gold. Mal gucken, was die Dritten, Adam Amour und Co. da noch entgegensetzen können in diesen beiden Läufen. Aber Fakt ist eins, alle drei gefühlt in einer eigenen Liga. Erst dahinter die Italiener, die Schweizer.
Ich habe mit Philipp, unserem Fotografen, gesprochen, der hier in Cortina alles abdeckt. Und der hat gesagt, die Stimmung an der Bobbahn ist gar nicht so gut gegenüber den Deutschen, weil das nervt schon ganz schön, dass da so viele Deutsche vorne sind. Und ich muss sagen, Ich finde das eigentlich ganz okay.
Ja, wir haben ja mit der FES auch eine Firma in Deutschland, die ja, ja für den Schlittenbau eben verantwortlich ist. Und wir sind, was das angeht, wirklich weltweit führend. Und das zeigen eben auch hier die Ergebnisse, die wir da bis jetzt haben. Und alles andere als, ich sag mal, zumindest mal zwei deutsche Medaillen heute wäre dann schon eine große Überraschung.
Auf jeden Fall. Außerdem haben wir heute noch den Skilanglauf, 50 Kilometer der Frauen. Das dürfen wir nicht vergessen. Auch der startet heute um 10 Uhr. Und dann haben wir abends noch um 20 Uhr die Abschlussfeier. Und dann ist das Ding hier rum.
Ich war im Sommer am Gardasee im Urlaub und war auch in der Arena in Verona. Und habe mir das angeguckt. Das war ein wunderschöner Ausflug. Das war ganz, ganz toll. Hat wahnsinnig viel Emotionen so in mir ausgelöst. Und jetzt habe ich Bilder gesehen, was die da aufbauen. Ich glaube, das wird eine epochale, eine ganz fantastische Schlussfeier mit unseren Eiskanal Rodlern, Tobi Wendel, Tobi Alt mit der deutschen Fahne.
Deutschlands erfolgreichste Winterolympioniken.
Ever.
Ever, wissen wir nicht. Vielleicht wird es nochmal jemanden geben,
ja, natürlich. Also jetzt
der besser sein wird.
Ever bis jetzt.
Ever bis jetzt, so können wir es nennen. Ja, es ist natürlich jetzt schwierig, jetzt schon ein Fazit zu ziehen hinter diese Olympischen Spiele.
Ja, aber lass erstmal über Laura Nolte sprechen, oder?
Das machen wir
über gestern sprechen.
So, lass uns über Laura Nolte sprechen. Also, ja, gut, sie lag nach dem ersten Lauf, lag sie zurück hinter, oh, jetzt habe ich den Armbruster. Armbruster Humphries.
Genau, Kaylee Armbruster Humphries.
Ich werde mit diesem Namen weiterhin Schwierigkeiten haben.
Sag einfach Kaylee Humphries.
Kaylee Humphries, genau. Ich kann mir aber immer nur Armbruster merken, weiß ich auch nicht warum. Den Mittelnamen, ist egal, ist völlig egal. Sie lag nach dem ersten Lauf noch vorne und ich glaube, es war vielleicht ein kleiner Weckruf.
Ja.
Für Laura Nolte. Und besser so, als wie im im Monobob, als sie drei Läufe lang vorne lag und dann eingeholt wurde von Elena Myers-Taylor. Und danach wurde das Ding souverän von ihr gefahren, ne?
Genau, das ist ja immer der Punkt, ne? Es wirkt dann so souverän und es wirkt gefühlt auch dann so einfach, aber die muss das natürlich erstmal nervlich auch halten. Also erstmal braucht es den guten Start, da hat sie mit Deborah Levy ja eine fantastische Anschieberin. Ich meine, die beiden haben in...
Vielleicht die Beste.
Die Beste vielleicht, absolut. Die haben in Peking Gold gewonnen, das heißt im Zweier ging es jetzt darum, auch diesen Titel zu verteidigen, dass die beiden das können. Überhaupt keine Frage. Und dann ja, musst du es aber sauber nach Hause fahren in diesen beiden Läufen. Das hat sie in beiden Läufen souverän gemacht. Und sie ist ja ein Sonnenschein, sie ist ein so toller Mensch. Und deswegen, ich freue mich wahnsinnig mit ihr. Ich freue mich wahnsinnig für die beiden. Die sind so toll, die sind so nett. Und ich freue mich nicht nur für sie und für Debbie, sondern ich freue mich genauso auch für Lisa Buckwitz über diese Silbermedaille gemeinsam mit Nele Schuten. Das war ganz, ganz toll. Ich meine, was hat Lisa Buckwitz sich auch alles anhören müssen? Sie hat ja wunderbare Interviews auch gegeben im Vorfeld dieser Spiele. Hat sich da auch erklärt rund um das Thema Onlyfans und so weiter. Sie macht das gut und ich finde, diese Medaille ist ein absoluter, auch toller Lohn ihrer Arbeit. Und beide fantastisch. Lass uns Kim Kalicki nicht vergessen.
Nee.
Ne, das war auch knapp. Die hat nochmal gut aufgeholt.
Das war richtig knapp.
Aber für Laura Nolte sicherlich ein ganz, ganz, ganz großer, toller Triumph gemeinsam mit Debbie die 2. War wohl eine lange Nacht, obwohl du ja schon erklärt hast, dass wir eigentlich vor dieser Nacht aufzeichnen.
Ich glaube,
ja, das habt ihr mittlerweile verstanden.
Ich glaube, es wird eine lange Nacht gewesen sein.
Das ist ein Wunder. Wie nennt man das denn?
Da war ich so schlecht.
Futur Perfekt oder was?
Ich weiß es nicht.
Große, große Freude und auch für den deutschen Medaillenspiegel natürlich nochmal schön. Die siebte Goldmedaille, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Und ich meine, wir sind ja mal irgendwann angetreten mit dem großen Wunsch 10 bis 12. Wir haben jetzt 7, da kommt dann nochmal eine 8 dazu, da bin ich mir sicher, im Viererbob. Und ja, der Eiskanal ist schwarz-rot-gold.
Ja, über die Bilanz können wir natürlich auch sprechen. Sicherlich fehlt uns da vielleicht die ein oder andere Goldmedaille. Wir sind hauchdünn immer vorbeigefahren, ich glaube 3-4 Mal oder so waren es die 0,04 oder 0,05 Sekunden, die uns zu Gold gefehlt haben. Das wird sicherlich auch ein Kapitel dieser Spiele sein, was im Nachhinein natürlich, worüber im Nachhinein geredet werden wird, aber von der Anzahl an Medaillen sind wir über dem von Peking.
Sind wir.
Genau.
So, und wenn wir, und dann, ich weiß gar nicht, wie viele vierte Plätze es jetzt sind, gefühlt 35, ich glaube nicht ganz so viele.
14?
Nee, mehr.
Nee, ich glaube, es sind 14.
Oder wie war denn? Vierte, nee, genau. Aber es sind Plätze 4 bis 8 sind es.
Oh, da weit über 30. Da sind wir viel.
Weit über 30. Und das darf man ja nicht vergessen, auch bei solchen Olympischen Spielen. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, auch hier nochmal öffentlich zu sagen. Wir gucken natürlich sehr oft auf Bronze, Silber und Gold. Überhaupt keine Frage. Das ist ja auch der Kern und der Geist von Olympia. Aber wenn ich einen Philipp Horn zum Beispiel nehme, mit einem überragenden vierten Platz im Biathlon. Wenn ich an eine Vanessa Vogt denke. Vanessa Vogt übrigens, die beste deutsche Biathletin, wenn man die Einzelergebnisse zusammenrechnet.
Ja.
Was hat die für tolle Olympische Spiele gekämpft, gefightet? Was hat sie für einen schweren Winter gehabt? Was hat sie für einen schweren Sommer gehabt in der Vorbereitung? Mit einer, ne, mit Krankheit irgendwie reingestartet in die Sommervorbereitung, dann zurückgekämpft, läuferisch, viel Kritik eingesteckt, toll geschossen, war an ihrer absoluten Peak-Performance jetzt hier bei diesen Olympischen Spielen. Da hätte übrigens auch heute, wenn dieser letzte Schuss im Massenstart nicht gewesen wäre, durchaus noch eine Medaille, zumindest wäre sie nah rangekommen an die Bronzemedaille. Läuferzeiten muss man, ja, sie hat irgendwas 35, 40 Sekunden Rückstand mit dieser einen Strafrunde. Ja, weiß man nicht, ob es dann wirklich zu drei gereicht hätte, aber ich ziehe da den Hut, und was hat die sich da auch aus Social Media mäßig alles anhören müssen. Und das gilt für viele. Das gilt für viele, die wirklich auf den Plätzen waren, 4, 5,
Annika
6,
Morgen,
7.
die im letzten Lauf noch von 3 auf 4 verdrängt wird.
Absolut.
Das Superteam, was noch 3 Springer hätten springen müssen.
Ja.
Sie werden noch verdrängt. Oder dann zählt quasi nach dem zweiten Durchgang, sie sind auf dem vierten Platz. Wer weiß, was passiert wäre, wenn alle 3 nochmal gesprungen wären.
Und Konsti, wenn wir über Skicross gestern reden, wir hatten ja WhatsApp-Kontakt,
ja, oh,
ne? Und haben uns da gegenseitig hochgepusht. Was hat das für einen Spaß gemacht? Und was sind wir auf einmal für Fans auch vom Skicross? Ja, die Jungs, die dann alle da im Halbfinale scheitern.
Ja, da kriegst du diesen Ellbogen, ne?
Von dem Schweizer.
Genau, der Schweizer wird natürlich disqualifiziert, aber dadurch, dass sich beide eben behindern, kriegt der Japaner halt eine Möglichkeit, an beiden vorbeizuziehen. Und dann fährt der natürlich ins Finale. Wenn das vielleicht sauber abläuft, wäre, wenn, es ist alles egal.
Ronek Eistag, ne?
Ronek, ja, Tim Ronek war es.
Tim Ronek, genau. Der wäre sonst ins Finale gekommen, möglicherweise, der ja in allen Rennen eher schlecht gestartet ist und dann immer im zweiten Teil nach vorne gefahren ist. Schaut euch die Szene nochmal an, kann man finden. Und das war natürlich für den eine maximal bittere Situation. Ja, der Schweizer ist dann disqualifiziert worden, aber der war eh Vierter. Insofern kann sich Tim Ronek davon nichts kaufen.
Und leider. Auch Florian Wilmsmann im zweiten Halbfinale, der einfach, glaube ich, Pech gehabt hat in seinem Lauf, auch mit den Verhältnissen. Es hat sehr viel geschneit. Vielleicht waren die Skier nicht richtig drauf abgestimmt. Man weiß es nicht.
Ey, aber Skicross-Halbfinale, bitte.
Ja,
worüber reden wir?
Irre.
Ne? Und wie gesagt, immer dieses Jagen nur nach Medaillen. Ja, wir freuen uns darüber und ja, wir machen Medalwalks und wir feiern das. Aber insgesamt hat sich Team Deutschland, finde ich, in großen Teilen wirklich gut verkauft. Und wenn ich an die großen Überraschungen in Anführungsstrichen denke oder auch an die Stars unserer Mannschaft, bin ich bei Emma Eicher. Ich bin bei Daniela Mayer.
Ja, klar, logisch.
Ich bin bei Hille, Philipp Raimund.
Unser Hille.
Ja, dass wir von der Normalschanze Gold gewinnen, also da hatte ich den Namen Raimund ehrlicherweise am wenigsten auf dem Zettel. Da habe ich noch 2, 3 andere vorher anders gesehen. Das war ganz, ganz, ganz toll und wir haben große Erfolge zu feiern und wir haben ein tolles Team Deutschland. Ja, es gibt auch Enttäuschungen. Ich weiß nicht, was dich am meisten enttäuscht hat.
Ja, wir sind natürlich schon mit einer Menge Erwartungen in unsere Eisschnelllauf-Sachen reingegangen.
Ja, Finn Sonnekalb.
Finn Sonnekalb, der dann, glaube ich, einmal 14. und einmal 13. wird.
Richtig.
Da hätte man sich natürlich schon gewünscht. Und die Zeiten hat er ja, er ist die Zeiten gelaufen. Er kann das, das wissen wir alle. Ich glaube, er weiß es auch selber. Er hat einfach diese Olympischen Spiele vielleicht falsch angegangen. Er war vielleicht auch ein bisschen zu früh da. Er war ja schon, glaube ich, als wir auch angereist sind, ist er auch angereist. Hat eine Menge Tage hier, die man irgendwie füllen muss. Vielleicht, ne? Und dann, er ist ein junger Typ. Alles gut. Alles Erfahrung mitnehmen.
Genau.
2030 schauen wir uns das Ganze nochmal an.
Richtig, hat alle Zeit völlig der Welt. Okay. Und das ohne Zweifel. Mich haben persönlich natürlich, weil ich auch tief drin stecke in der ganzen Thematik, mich haben die Eishockey-Jungs spielerisch dann schon auch in Teilen enttäuscht. Es gab diesen einen Sieg gegen Dänemark, dann eine bittere Niederlage gegen Lettland, eine deutliche Niederlage gegen die USA.
Ja.
Es gab dann einen Kantersieg, nee, Kantersieg nicht, aber es gab ein deutliches 6-2 gegen Frankreich. Das musst du auch gewinnen, 10 von 10 Spiele gegen Frankreich musst du gewinnen oder vielleicht verlierst du mal eins, aber da waren sie klar favorisiert in diesen Playoffs, nennen wir es mal ein Achtelfinale. Ja. Das Viertelfinale war das Minimalziel, das haben sie erreicht. Ja, keine Frage. Das hat Eishockey Deutschland erreicht, aber spielerisch waren wir nicht da.
Die Niederlage war schon herbe.
Ja, gegen die Slowakei, die ja dann das Bronze-Medal-Match gestern Abend gegen die Finnen verloren haben. Das hat mir so ein bisschen wehgetan. Ich meine, Christian Kühners, der Sportdirektor, Harry Kreis, der Bundestrainer, sie haben ja dann auch, auch kritische Worte gefunden, auch eigene Fehler eingestanden. Da kann man jetzt über Eiszeiten von wem auch immer diskutieren, keine Frage. Vielleicht hat sich dieses Team auch nicht so gefunden, wie es das in den erfolgreichen Jahren war. Das hat mich schon ein bisschen von der Art und Weise eher enttäuscht, aber als Fan enttäuscht, da bin ich ehrlich. Ich meine, wir stecken da alle nicht drin, ja.
Und worüber ich jetzt natürlich gerne noch sprechen würde, sind die Entdeckungen, die wir gemacht haben. Und mir sind eben direkt zwei, ich sag mal, direkt Teams aufgefallen, die mir nachhaltig im Kopf bleiben werden. Das sind zu einem Laura Gimler und Coletta Rützek, die wir vorgestern bei uns im Deutschen Haus noch hatten. Kernsympathische zwei Frauen, die alles gegeben haben. Noch fast sympathischer ist Johannes Rützek, der gar nichts gewonnen hat und trotzdem mitfährt hier ins Deutsche Haus, weil seine Schwester eine Medaille gewonnen hat. Dieses Duo, das war so, die waren so nett, die waren so, das war so eine Familie zusammen. Wirklich sehr sympathisches Team. Und ich muss es dir nicht sagen, die Curler sind mir auch stark ans Herz gewachsen.
Ja, total, uns allen natürlich. Ne? Vielleicht noch so Family Rützek. Ich habe ja dann auf der Bühne im Deutschen Haus auch Coletta die Frage gestellt und habe gesagt, was macht das jetzt innerfamiliär mit euch, dass du hier mit Medaille nach Hause fährst und dein Bruder nicht, er stand 2 Meter entfernt und musste herzlich lachen in dem Moment.
Das
total
stimmt.
Sympathisch. Und sie hat gesagt, nein, mein Bruder hat so viel gewonnen, der 7-facher Weltmeister, olympische Medaillen und. Wer bin ich, dass ich jetzt hier wegen einer Bronzemedaille anfange, meinen Bruder irgendwie aufzuziehen? Das war so grundsympathisch und davon haben wir so viele. Und weißt du, wenn ich noch eine Bilanz auch ziehe, das deutsche Team und die Sportlerinnen und Sportler, die wir kennengelernt haben, die wir in Teilen ja auch schon kannten aus der Vergangenheit, die sind alle so toll. Die sind alle so bodenständig. Die sind alle so nett. Ich habe heute noch mit Annika Hocke und Robert Kunkel mich unterhalten. Die, unsere Eislaufpaar aus Berlin, die ja in Bergamo trainieren, die Zehnte geworden sind. Die sind, das war so ein nettes Gespräch. Über Minerva Hase brauchen wir nicht reden und Nikita Volotin.
Nikita auch wirklich ein Herzensmensch. Was der für Gags gerissen da hat auf der Bühne.
Total.
Toll.
Und das muss ich sagen, das ist mir insgesamt aufgefallen. Ich bin ja auch viel im Fußball unterwegs, in anderen Sportarten unterwegs. Das, was mir am allermeisten in Erinnerung bleibt, auch dieser Tage hier, und ich hoffe, das können viele Fans auch aus den Interviews, die man überall ja lesen kann, nachschauen kann, auch auf Social Media, so ein bisschen nachempfinden. Das sind alles wahnsinnig tolle, bodenständige Menschen, die dankbar sind, dass sie Teil von Olympia sein durften. Ob mit oder ohne Medaille. Und das ist eigentlich das, was mich in diesen 2 Wochen oder 2,5 Wochen am allermeisten beeindruckt hat.
Kann ich nichts hinzufügen.
Was? Also, weißt du, guck mal, so, weil du gerade die Curler angesprochen hast, geile Geschichte. Marc Muscatewitz, ja? Dann habe ich zu ihm gesagt, ich sage, Marc, wie sieht's denn aus? Abschlussfeier und so weiter. Sagt er, nee, ich fahre nach Hause. Das war gestern. Ich fahre nach Hause, vorgestern habe ich mit dir darüber geredet, genau, am Freitag. Ich fahre nach Hause morgen am Samstag, weil ich muss Montag wieder arbeiten. Ich denke so, warte mal, ist Olympia, ist das ein Hobby für dich oder wie? Das klingt ja so, wie wenn ich irgendwie mit meiner Tennisherren-40-Mannschaft irgendwie nach Bernau fahre und weißt du so, ich muss Montag wieder arbeiten. Aber das ist auch so ein bisschen der Geist von einigen gewesen und diese schöne Idee, diese olympische Idee, dabei sein ist alles, das haben sie alle gelebt und die wir im Deutschen Haus begrüßen durften. Und das ist eigentlich das, was für mich am tiefsten in meinem Herzen ist.
Ja. Ja, also die Bilder, die Begegnungen, die man hier gemacht hat, die Medaillenempfänge, die wir gemacht haben, die ganzen Fans, für die wir hier einen Anlaufpunkt geschaffen haben. Also war eine runde Sache. Und lass mal 2 Wochen vergehen, dann sind uns diese 4. Plätze auch scheißegal. Weil dann zählt das, die Erfahrung, die Kontakte, die Begegnungen, die wir hier mitnehmen. Ich glaube, das zählt auch mehr für die Sportler als die Medaillen, die es dann vielleicht nicht geworden sind oder die das abschneiden.
Aber ich sage es nochmal, ich sage das ja immer mantramäßig auch auf der Bühne und sage das auch bei anderen Veranstaltungen, egal wo, wenn es um das Thema Olympia geht. Ich sage immer und immer wieder, wir reden in Deutschland zu wenig über Platz 4 bis was weiß ich. Darüber müssen wir aber reden. Das muss aus meiner Sicht wirklich immer wieder auch hochgehoben werden, weil das sind tolle Leistungen. Hier treffen sich nun mal die Besten der Welt und du kannst, wenn die Besten der Welt sich treffen, nicht immer auf 1, 2 oder 3 stehen. Und unser Team hat sich wirklich da ganz teuer verkauft. Und deswegen bin ich mit vielen 4., 5., 6. und 7. Plätzen auch super happy. Da brauche ich noch nicht mal 14 Tage, um das zu checken, so, sondern das waren einfach tolle Spiele für die Fans. Ich glaube, auch am Fernseher konnte man das sehr, sehr gut nachfühlen und nachempfinden. Ich glaube auch, dass die Italiener in der Organisation zum Teil so ein bisschen The Italian Way gewählt haben. Das war zum Teil schon sehr chaotisch auch hier für Fans vor Ort. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber es waren schöne Spiele irgendwie mitten in Europa. Mhm. Das ist so mein Gefühl, mit dem ich nach Hause gehe.
Ich fand auch, es war sehr familiär. Wir sind ein bisschen weggekommen von diesen Spielen in Pyeongchang und Peking. Die ja natürlich auch durch die Pandemie geprägt waren irgendwo, aber ich war in Cortina, du warst auch nur in Cortina, aber ich glaube, hier kann man sagen, das war eine runde Sache.
Was ich aus Bormio gehört habe, was ich aus Livigno gehört habe, was ich zum Teil auch aus Mailand gehört habe, das war in der Tat eine runde Sache. Mailand, glaube ich, hat das Problem, dass es natürlich eine Metropole ist. Mhm. Das war mehr so ein bisschen Satelliten-Olympia rund ums Olympische Dorf und rund um die Messe, da wo die Venues waren. Ja, man hat in Mailand jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Olympia mitbekommen. Auf der anderen Seite, wie willst du denn auch Spiele in den Alpen ausrichten? Das gehört ja auch zur Wahrheit.
Das stimmt. Naja, das ist, wenn man Spiele in Europa, Winterspiele in Europa haben möchte, dann ist das the way to go. Kriegen wir es, macht es keinen Sinn mehr.
Richtig. Und das werden wir auch in den französischen Alpen in 4 Jahren auch erleben. Mit Nizza, mit Le Grand Bornau, mit
Courchevel.
Das werden auch wieder weitere Wege. Das werden auch wieder verschiedene Cluster. Ich hoffe, dass wir dann auch wieder mit dabei sind und das natürlich auch dann begleiten dürfen. Aber insgesamt ist es nun mal einfach so. Vielleicht muss das IOC sich irgendwann öffnen auch und sagen, hey, wir gehen länderübergreifend, wir geben die Spiele, nach Österreich und nach Ungarn oder nach Österreich und Slowenien oder nach, Schweiz und Deutschland oder so. Das gab es ja bisher so noch nicht. Vielleicht muss man sich auch dahin öffnen. Einfach, wenn wir nachhaltige Spiele wollen, dann brauchen wir genau das. Dann können wir nur das nutzen, was eben in großen Teilen da ist. Und dass es durchaus funktionieren kann und in einzelnen Clustern, ob jetzt Bormio oder Cortina oder Mailand, dass da tolle Stimmungen entstehen können. Das haben für mich diese Spiele gezeigt. Wenn wir über kritische Punkte reden, Nähe der Fans, die waren schon sehr weit weg in Teilen. Mhm. Linus Strasser hat sich dazu geäußert. Ja, das sind sicherlich Dinge, die es auch aufzuarbeiten gilt, genauso wie diese Organisationen, Baustellen überall, auch hier in Cortina, irgendwelche Bahnen, die nicht fertig sind. Ich bin so im Skistadion hochgefahren, bin an so einem Bagger und so einem Erdhaufen vorbei, durch irgendwelche provisorischen Zeltdinger mit irgendwelchen Sicherheitsvorkehrungen drin da durchmarschiert. Ich dachte nur, das gibt's doch gar nicht hier überall, so Schotterplätze und dann hämmern die da irgendwelche Zelte drauf und dann Welcome to Olympia, das stellt man sich schon auch ein bisschen anders vor. Aber du, am Ende geht es ja darum, hat man eine gute Zeit. Und weißt du, wo wir eine gute Zeit hatten? Und die deutschen Fans im deutschen Haus und vor allem in der deutschen Fanzone.
Fanzone natürlich auch. Super gut. Wir haben da ein gutes Konzept gewählt, glaube ich, mit der Fanzone, die offen war für alle. Und natürlich auch dem deutschen Haus als exklusiven Raum mit Athleten hautnah. Ich glaube, es war eine runde Geschichte.
Internationale Gäste, auch in der Fanzone.
Ja.
Ne? Franzosen, Italiener, mit wem habe ich da nicht alles geredet? Total toll. Ich habe dann irgendwie versucht, auf Italienisch irgendwas zu sagen. und außer Grazie mille ist mir auch nichts eingefallen. Aber das war schon wirklich auch schön zu sehen, auch wenn wir jetzt keine Fanzone hatten, mit unserem Team Deutschland wie in Paris, mit einem ganzen Stadion. Mhm. Aber hier waren zum Teil auch 200, 300, 400 Menschen.
Das hat ja gereicht hier. Was wollen wir in ein Riesenstadion? Ja. Das hat perfekt gereicht. Es kamen auch viele Italiener hier hoch, die gesagt haben, ach, so ein schönes deutsches Bier, weil, was, das haben wir natürlich brillant gemacht, es gab an allen Wettkampfstätten, gab es immer nur die Corona, diese 0,25 oder was es dann war. Natürlich bei uns auf der Fansung gibt es natürlich die großen 0,5 Biere. Da sind dann doch schon die ein oder anderen nochmal hier hochgefahren und haben sich dann hier ein schönes deutsches Bier geholt.
Ja klar, auch das. Und ich meine, das soll es natürlich auch sein, dass wir uns irgendwie auch als Team Deutschland, als gute Gastgeber präsentieren für auch die internationalen Gäste, die da waren. Die Österreicher haben mit uns gefeiert. Die Amerikaner waren da, haben mit uns gefeiert. Ja. Schweizer waren da, haben mit uns gefeiert.
Liechtenstein war da.
Fürst Albert von Monaco war da. Boris Becker war da, Jürgen Klopp war da und so weiter. Also wir haben da wirklich einen, ich glaube, uns gut verkauft. Ja. Und entscheidend ist aber eins, bei allem Verkaufen und ne, drumherum, die Sportler haben sich wohl gefühlt.
Ja.
Ja. Und das ist das Zweite, was ich auch nicht vergessen werde. Wenn wir jetzt mit unserem Team gemeinsam diese Medal Walks organisiert haben, dann habe ich immer gesagt, ja, wir haben jetzt hier, was weiß ich, 200 Gäste, 300 Gäste oder 250, glaube ich, war maximale Auslastung, die dann irgendwie auch unterhalten werden wollen, keine Frage. Aber entscheidend war für mich, schaffen wir es, für die Sportler einen unvergesslichen Moment zu schaffen, den sie für immer in ihrem Herzen haben. Und das ist überall gelungen und das haben mir alle Sportler zurückgespielt. Und das war für mich oftmals ein sehr emotionaler Moment, ja.
Matthias, ich glaube, wir können hier ruhigen Herzens einen Schlussstrich drunter ziehen.
Ja, schade eigentlich, ne?
Sehr schade. Es stimmt nicht, wenn ich sagen könnte, dass ich das hier noch wochenlang weitermachen könnte. Wir sind schon ganz schön am Ende. Das muss man auch sagen, das zehrt an einem. Aber trotzdem ist ein lachendes und ein weinendes Auge dabei, wenn das jetzt hier heute Abend zu Ende geht. Ich danke dir.
Wenn ich das einmal noch sagen darf, ich danke dir für die letzten Monate dieses wunderbaren Podcasts. Den wird es natürlich in loser Folge auch weitergeben. Davon gehe ich aus. Du nickst mit einem...
Ich mache eine kurze Pause mit dem Team D Update Podcast. Wir fangen dann im April, Anfang April sind wir dann wieder wie gewohnt, jeden Montag bzw. Dienstag für euch da.
Und dann geht es um die anderen Sportarten. Da kommt ja die Eishockey-WM.
Dann gehen wir wieder in den Sommer.
Dann
geht's weiter. Ne? U21. Ist U21? Nee. Aber wir werden... da wird einiges kommen. Ich habe vorhin schon gesehen.
Basketball-WM
der Frauen, natürlich. Da freue ich mich auch schon wieder drauf.
Das wird gut.
Super. Endlich mal wieder Sommer.
Aber das ist mir wichtig zu sagen, auch im Namen aller Fans, weil ich bin ja ein treuer Hörer und jetzt hier nur dein Co-Host für einige Tage gewesen. Und auch gerne im Sommer wieder, wenn du mich brauchst. Aber auch wirklich nochmal einen ganz, ganz, ganz dicken Gruß an das ganze Team hinter dir, ja, an Jens, an Paul, wie sie alle heißen. Eine fantastische Leistung von euch, unser ganzes Team, was medial so viel gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt alle den Team Deutschland Instagram-Kanal gesuchtet in den letzten Tagen und Wochen. Da sind viele Menschen, die wirklich mit viel Herzblut daran gearbeitet haben. Und das muss ich sagen, ist das Dritte, was ich mitnehme. Eine fantastische Mannschaft, die versucht hat, im allerbesten diese Emotionen, die wir selber hier gespürt haben, nach draußen zu tragen. Das, was wir an Rückmeldungen von zu Hause bekommen, zeigen mir zumindest offensichtlich, dass euch das sehr, sehr gut gelungen ist. Und deswegen da auch nochmal, egal wie sie heißen, ob jetzt unsere Kamerajungs, Foto, egal wer, einen Riesenjob gemacht und du mit diesem Podcast an allererster Stelle.
Dankeschön für dieses Lob. Was sollen wir noch sagen? Vielen Dank an euch natürlich, das ist das Allerwichtigste, dass ihr jeden Tag hier zugehört habt, jeden Morgen eingeschaltet habt. Ich habe eine Folge ist ein bisschen spät rausgegangen. Wahrscheinlich bin ich nachts eingepennt, als ich sie hochgeladen habe. Sie ist erst um 8 Uhr rausgegangen und es gab wütende WhatsApp-Nachrichten an Kollegen von mir. Noch kein Podcast.
Wo ist der Podcast?
Wo ist der Podcast? Wann kommt der Podcast? dafür muss man uns natürlich im Nachhinein entschuldigen. Ich glaube, wenn es bei einer Folge geblieben ist, ist das alles okay. Danke euch fürs Zuhören, fürs Unterstützen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr auch dann weiter die Folgen hört, wenn wir im April mit dem Team D Update Podcast weitermachen oder auch mit dem klassischen Podcast. Der wird in ein, zwei Wochen weitergehen mit den, der Paul macht, mit den tiefen Interviews mit Athleten, wo er sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Auch da gerne rein. Hören. Folgt uns überall, wo ihr wollt, auch nach den Olympischen Spielen. Da freuen wir uns sehr über die Unterstützung. Und dann sage ich mal, wir hören uns bald wieder.
Wir hören uns bald wieder.
Nicht morgen früh, aber bald wieder.
Zum Schluss nochmal danke an die Sparkasse. Ich habe es gestern auch so gesagt, ne? Fettes Shoutout. Ohne solche Partner wäre es nicht möglich. Und dann freue ich mich auf LA 2028. Ich habe meinen Koffer gepackt, die rote Badehose ist an. wir sehen uns on the beach from Malibu, my friend.
Da habe ich, das ist nicht lange.
Nein, das sind nur zwei.
Das geht schnell.
Wir haben ja in Paris auch gesagt, ach komm, ne? Das ist jetzt alles noch anderthalb Jahre hin, das jetzt sind es zweieinhalb Jahre, noch nicht mal. Aber das wird schnell gehen und dann kümmern wir uns um diese Spiele. Und es bleibt, letzter Satz von mir, die größte Sportfaszination der Welt für mich und ich hoffe für viele da draußen auch, Olympische Spiele. Einfach toll.
Vielen Dank, macht's gut. Wir hören uns. Ciao. Tschüss, ciao. Dieser Podcast wird produziert von Team D Studios. Moderation: Konstantin Füller.